Die Debatte auch um Wehrpflicht ist überhaupt nur denkbar, wenn du eine Kultur hast, wo es um mehr geht als das eigene Interesse. Ich glaube, dass es in Brüssel wesentlich mehr stärkere nationale Politiker braucht, die dort auftreten und bestimmen und anschaffen, weil sonst ist es eher eine sich verselbstständige Beamtenelite in Brüssel, die auch Politik macht. Es ist kein Gesetz, kein Naturgesetz, dass rechte Parteien in Europa jetzt überall gewinnen werden.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Gernot Blümel war von 2017 bis 2021 einer der erfolgreichsten Politiker Österreichs. Er war Kanzleramtsminister, Finanzminister, enger Vertrauter von Sebastian Kurz. In seine Amtszeit fällt einiges. Eine Bundesexekution, weil er dem Verfassungsgerichtshof Akten verweigerte. Internationale Schlagzeilen wegen eines Budgetfehlers, der Österreich zur Pointe machte, und eine Regierung, die das Land polarisiert hat wie kaum eine andere. Eine Hausdurchsuchung als amtierender Minister. Heute baut er in Venedig ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz auf. Gernot Blümel steht weiterhin zu seiner Politik von damals, auch zu dem Satz, koste es, was es wolle, einer Devise, unter der Österreich Corona-Hilfen ausgeschüttet hat und die Staatsschulden um über 100 Milliarden Euro gestiegen sind. Genau deshalb reden wir heute mit ihm. Sich anderen Meinungen auszusetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich bin Stefan Zöckling. Willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Gernot Blümel. Wie schon gesagt, ehemaliger Finanzminister und heute Managing Director eines KI-Forschungszentrums in Venedig. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Was bleibt von der Ära Kurz und was braucht ein moderner Staat wirklich? Du hast deine Arbeit an der WU über Projektmanagement in österreichischen Bundesbehörden geschrieben. Die These war klar, der öffentliche Sektor steht unter Druck, die Privatwirtschaft nutzt professionelles Projektmanagement, aber die Verwaltung kaum. Genau das ist das Problem. Dann warst du Kanzleramtsminister, Finanzminister, also Teil einer Regierung, die angetreten ist, um genau das zu ändern. Wir wissen alle, es gab Ibiza, es gab dann Corona. Trotzdem, was war dein konkreter Plan und wie wolltest du den Staat modernisieren? Was ist dir gelungen?
Das ist eine recht offene Frage, deswegen fange ich vielleicht ein bisschen früher schon an. Ich bin 2001 nach dem Bundesheer zum Studieren nach Wien gekommen, komme aus einer kleinen Ortschaft in Niederösterreich und habe in der großen, weiten Stadt niemanden gekannt und habe mir gedacht, ich gehe irgendwo hin, wo ich Leute finde, die ähnlich ticken wie ich, und bin zur jungen ÖVP im ersten Bezirk gegangen. Da habe ich das Glück gehabt, dass ein gewisser Markus Fiegel dort der JVP-Obmann war, der das ausgezeichnet gemacht hat. Und drei Monate später ist ein gewisser Sebastian Kurz in genau diese junge ÖVP-Bezirksorganisation mit dazugekommen. Und von da an haben wir eigentlich gemeinsam Politik gemacht und das eben bis in diese sogenannten Regierungsämter. Eigentlich war das Ziel von damals weg immer gleich. Wir waren überzeugt davon, dass sich Leistung lohnen muss, dass der Privat eigentlich vor dem Staat kommt, dieses Schüsseldiktum, mehr Privat, weniger Staat, dass man den Menschen mehr Freiheit lassen muss und dass es gewisse Reformen braucht in Österreich, um weiterhin Wohlstand zu schaffen. Und das hat sich eigentlich nie verändert, auch nicht während unserer Politikzeit und auch jetzt nicht.
Aber geworden ist es ein bisschen was anderes, oder? Es ist, wenn man sich die Staatsquoten anschaut, es ist mehr Staat geworden, es ist weniger privat, es gibt mehr Eingriffe, es gibt mehr Bürokratie. Auch die jetzigen Bemühungen oder die jetzige Regierung, die sich angeschickt hat, dementsprechend dagegen zu steuern, scheitert kläglich. Woran scheitert es in Österreich, dass wir da nicht weiterkommen?
Wenn ich vielleicht meine Zeit in der Regierung so aufdrösel, wie du es gerade gesagt hast, dann war ein Teil, nämlich der erste Teil in der Regierung mit der FPÖ, eigentlich genau von dem geprägt, was wir angestrebt haben, nämlich weniger Schulden. Wir haben zum ersten Mal seit 40, 50 Jahren davor einen Überschuss im Bundesbudget erwirtschaftet. Finanzminister Löger war damals gemeinsam mit vielen anderen dafür verantwortlich. Ich habe in der Regierungskoordination da mitwirken dürfen. Und auch das Budget danach, das ich erstellt habe 2020 mit den Grünen, hat einen Überschuss ausgewiesen und dann kam Corona. Und insofern würde ich das schon zweiteilen und Corona doch als einen externen Faktor sehen, der für die Jahre 20 und 21 nicht nur Österreich, sondern de facto die ganze Welt in eine Ausnahmesituation gestürzt hat. Und ja, das war schwierig, das war hart, vor allem auch deswegen, weil wir nicht wussten, wie es wirklich wird. In der Weisheit des Rückblicks fällt natürlich manches einfacher, aber ich kann mich ganz genau erinnern, als die ersten Gerüchte aufgetreten sind, dass da ein Virus aus China kommt und es hat eigentlich niemand gewusst, ist das eine Grippe oder ist das wie die Pest. Und das war die Ausgangslage. Du hast doch niemanden fragen können, also ein Benchmarking war nicht möglich. Und dann hat halt jeder versucht, auf Basis von dem, was er kann und für richtig empfindet, zu agieren. Und ich weiß hundertprozentig noch genau, diese eine Emotion, die wir hatten, wenn wir jetzt nicht für Sicherheit sorgen, könnten wir für den Tod von Menschen verantwortlich sein, weil wir zu sorglos waren. Das war unsere größte Sorge und deswegen haben wir auch gleich zu Beginn relativ harte Maßnahmen getroffen. Und da war natürlich völlig klar, wenn du ein Land zusperrst, dann musst du natürlich den Wirtschaftskreislauf dennoch am Leben halten. Und das hat einerseits mit Geld, aber auch mit viel Psychologie zu tun. Und so sind die Sätze entstanden, wie du sie zitiert hast.
Aber du bist nach wie vor davon überzeugt, dass sie in der Form richtig waren. Auch das Prinzip Gießkanne, das jetzt immer wieder kritisiert wurde oder auch damals zum Teil schon kritisiert wurde.
Ja, auch da müsste man genauer hinsehen, von welcher Phase man spricht. Das erste halbe Jahr Pandemie war geprägt davon, dass es geheißen hat, es ist viel zu wenig, viel zu langsam. Darauf hat man versucht zu reagieren und daraus ist dann die Kritik geworden, zu viel und zu schnell. Und ich hoffe, dass die Lerneffekte für eine allfällige nächste Pandemie daraus gezogen worden sind, weil alle Instrumente, die damals entstanden sind, waren einzigartig und zum ersten Mal. Wenn du die Frage stellst, ob alles richtig war, natürlich nicht. Wer könnte denn in einer Situation, die noch nie da gewesen ist, alles richtig machen? Das wäre ja absurd. Ich denke, dass zu Beginn im ersten Corona-Jahr viele richtige Maßnahmen gesetzt worden sind. Auch der erste Corona-Winter war ja unabsehbar, wie sich der entwickelt. Im zweiten Jahr würde ich rückblickend einiges anders machen, und zwar weniger Lockdowns und die Menschen mehr in Eigenverantwortung mit dem Virus umgehen lassen. Aber das in der Weise der Rückschau, denn ich kann mich noch sehr gut erinnern, noch im Herbst 2021 hat eine große österreichische Tageszeitung getitelt, diese Politik tötet, und hat damit darauf hingewiesen, dass die Fallzahlen wieder steigen und dass sich die Regierung weigert, einen Lockdown zustande zu bringen. Und das sollte man in der Rückschau, auch wenn ich es auch im Nachhinein vielleicht als falsch empfinde, schon auch in Betracht ziehen, dass hier auch wirklich mit dem Vorwurf gespielt wurde, Schuld am Tod von Menschen zu sein. Mhm. Und dass man sich dann eher für den Lockdown und für Wirtschaftshilfen als für das Risiko dieser Verantwortung entscheidet, das kann ich bis heute nachvollziehen.
Ja, das kann ich auch verstehen, das ist richtig. Aber wenn wir nochmal zurückgehen in die erste Regierungsphase mit der FPÖ, das war ja von einem großen Reformwillen getragen, glaube ich, beiderseitig, sowohl von der ÖVP als auch von der FPÖ. Eine große Verletztheit der SPÖ und einem auch nicht vorhergesehenen, nennen wir es mal Tsunami in Form des Ibiza-Videos, übergeblieben ist relativ wenig von all diesen Dingen, außer dass man eigentlich viel zu schnell eine Regierung gesprengt hat mit der FPÖ, was man wahrscheinlich auch wiederum mit dem Weisheit des Rückblicks nicht hätte tun dürfen, oder?
Würde ich genauso formulieren. Die Regierung hat mit hoher Motivation und auch viel Professionalität begonnen, große Brocken in Österreich anzugreifen. Ich erinnere da nur an ein paar Dinge, wie zum Beispiel die Zusammenlegung von 25 Gesundheitskassen auf, ich weiß nicht, wie viel sind, 9 oder so. Das hat Kritik bis heute, denn natürlich jede Reform wird sich der Kritik aussetzen müssen. Wir haben die Arbeitszeitflexibilisierung umgesetzt. Wenn man sich jetzt die deutsche Debatte dazu ansieht, dann kann man sich zurückerinnern, auch wie kontroversiell das bei uns diskutiert worden ist. Da hat es Demonstrationen gegeben, da hat es Ziegelsteine gegeben.
Du meinst den 12-Stunden-Tag, den möglichen?
den 12-Stunden-Tag würde ich so nie in den Mund nehmen, sondern Arbeitszeitflexibilisierung. Das heißt, dass der Durchrechnungszeitraum, wie viel man arbeiten darf, in einer gewissen Zeit flexibler gestaltet werden kann, was ja der Lebensrealität entspricht. An einem Tag gibt es mehr Arbeit, am nächsten weniger. Und das soll abbildbar sein, ohne dass es zu rechtlichen Problemen für Unternehmen kommen sollte. Auch für Arbeitnehmer ein Vorteil. So kann man de facto die 4-Tage-Woche einführen, ohne dass es ein Nachteil für andere ist. Aber wie gesagt, auch da Demonstrationen, Ziegelsteine, die geworfen worden sind. Da ist schon viel passiert, auch in der Frage der Migrationspolitik. Und als dann das Ibiza-Video aufgekommen ist, haben wir schlicht und ergreifend nicht gewusst, was da noch kommt. Und rückblickend, wie du richtig gesagt hast, ist außer den 6 Minuten, die präsentiert worden sind, ja auch danach nichts mehr gekommen. Gerüchte haben aber gesagt, da gibt es 5 Stunden Material und was da noch alles dabei ist. Und das war natürlich eine schwierige Situation, nicht zu wissen, was da sonst noch kommen sollte. Vielleicht ist das nur die Spitze des Eisbergs. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, außer der Spitze hat es nichts gegeben. Und was juristisch bisher herausgekommen ist, hast du vorher schon beschrieben. Also ich glaube, der Heinz-Christian Strache hat mittlerweile 14 Verfahren gewonnen oder sind eingestellt worden. Und insofern hätten wir da anders entscheiden müssen, da gebe ich dir recht.
Führt mich auch zu einem anderen Thema, das extrem heikel ist. Unabhängiger Staat, unabhängige Justiz. Hast du das Gefühl, dass wir in unserer Demokratie ausgestattet sind mit einem unabhängigen Justizsystem?
Das ist für mich persönlich natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, weil, wie du in der sehr charmanten Einleitung schon festgestellt hast, gab es bei mir eine Hausdurchsuchung, während ich Finanzminister war. Und wenn man in einer medial so exponierten Position ist, während so einer Zwangsmaßnahme, dann heißt das natürlich, dass das auf der Titelseite passiert. In allen Zeitungen, in allen Medien. Und dass mal prinzipiell dieses Wort Unschuldsvermutung, das ja immer das Gegenteil von dem bedeutet, was es eigentlich meint
und auch bewirkt,
völlig richtig, durch die ganze Republik geht. Salopp gesagt, jeder glaubt, du bist der Bücher. Und das ist natürlich schon sehr, sehr hart für jemanden, der aufgewachsen ist in dem Glauben an den eigenen Staat, in dem Glauben an das eigene Rechtssystem. Und nachdem ich subjektiv da sehr befangen bin, tue ich mir wirklich schwer mit dem Begriff Gerechtigkeit. Aber allein aus dem Wunsch und der Überzeugung heraus, ein echter Demokrat zu sein, muss ich dir die Antwort geben, dass ich natürlich an die Justiz glaube. Denn wenn ich dir eine gegenteilige Antwort geben würde, was würde das denn für Demokratie an sich heißen?
Na, man muss ja auch sagen, dass die Hausdurchsuchung, glaube ich, zu nichts geführt hat und auch es keine daraus folgenden Verfahren gegeben hat, oder?
Es gab ein Ermittlungsverfahren, das ist dann eingestellt worden, als ich aus der Politik ausgeschieden bin, also ein Jahr später. Die Einstellung habe ich übrigens als erstes erfahren von einer Journalistin, die mich angerufen hat und gesagt hat, na, was sagen Sie dazu, Herr Blümmel? Und ich gesagt, wozu? Na, wissen Sie es denn nicht? Sag ich, worum geht's? Na ja, das Verfahren gegen Sie ist eingestellt worden. Sag ich, aha, woher wissen Sie das? Na, es gab eine Presseaussendung der WKStA. Und ich glaube, erst eine Stunde später oder so hat mich mein damaliger Anwalt informiert darüber. Auch das als Pass pro Toto, wie ich den Umgang empfunden habe. Und insgesamt eine wirklich schwierige Situation. Aber vielleicht können ja andere daraus lernen, wie damit umgegangen wird.
Ihr hattet als Regierung mit der FPÖ eine Zweidrittelmehrheit.
Kann sein, weiß ich nicht mehr.
Ja. Ihr hattet, glaube ich, innerhalb der ÖVP umfassende Befugnisse, zumindest wenn man den Medien glauben darf. Ich bin ja kein Mitglied dieses Gremiums, deswegen kann ich mich nur darauf verlassen, was öffentlich zugängliche Information ist. Also das heißt, zumindest der Sebastian Kurz war mit unfassbaren, nennen wir es mal, Machtmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten ausgestattet, sowohl was die Partei angeht, als auch als Bundeskanzler dieser Regierung. Würdest du heute sagen, dass nur das Ibiza-Video eure Reformvorhaben und euren Reformwillen gestoppt hat? Oder gab es auch noch andere Gründe, Stichwort Föderalismus, Reform und anderes, was dann trotzdem in der Tagespolitik gezeigt hat, dass die Macht unter Anführungszeichen doch nur am Papier eine ist?
Ich würde gerne eine mehrteilige Antwort darauf geben. Erstens, das, was du als Macht bezeichnest, würde ich in einer Demokratie und in einem liberalen Rechtsstaat generell als Zutrauen und Vertrauen bezeichnen. Nur wenn dir Menschen zutrauen, etwas machen zu können, hast du auch das soziale Kapital, das gegen Widerstände umzusetzen. Und dieses soziale Kapital entsteht in der Politik in erster Linie durch Wahlsiege. Wenn du eine Wahl gewinnst, dann hast du sehr viel Zutrauen und Vertrauen in dich als Wahlsieger, dass du Dinge umsetzen kannst. Und dieses Sozialkapital kannst du dann nutzen, auch unangenehme Dinge umzusetzen. Und insofern gebe ich dir in der Formulierung recht, dass viel möglich war und auch viel bewirkt worden ist innerhalb der ÖVP und für die Republik Österreich. Ich finde es ein bisschen leichtfertig zu sagen, es hat nicht funktioniert oder es funktioniert deswegen nicht, Reformen zu machen, weil da gibt es den Föderalismus oder da gibt es die oder da gibt es die. Ist total situationsabhängig. Mein Lieblingsbeispiel für die schnelle Reaktionsfähigkeit des Föderalismus ist auch die Corona-Krise. Wenn wir uns ansehen, Länder, die höchst zentralistisch organisiert sind, wie Frankreich zum Beispiel, da wird alles aus Paris gesteuert. Die haben seit der Französischen Revolution das Land so aufgeteilt, dass alles aus Paris heraus regiert wird, die Subsidiarität de facto abgeschafft. Die waren im Chaos. Wenn man das als Beispiel hernimmt, wie es auch in einem zentralistisch regierten Land, in einer Demokratie nicht funktionieren kann und dann vergleicht, wie das in Österreich funktioniert hat, wo die kleinste Einheit, die Gemeinde mit den Bürgermeistern Teststraßen aufgebaut hat, eigeninitiativ geworden ist, Dinge wesentlich schneller umgesetzt hat, als das im zentralistischen Frankreich war, wäre das das Gegenbeispiel für ein Problem im Föderalismus. Ich glaube auch in Wirklichkeit nicht, dass im Zeitalter der künstlichen Intelligenz diese Fragen von Kompetenzverschiebungen so eine Rolle spielen. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo wir diese technischen Möglichkeiten in Kombination mit Datentransparenz nutzen könnten, dass wir viele dieser früher geglaubten Widerstände relativ einfach überwinden können. Weil wenn du Datentransparenz herrschen lässt, und das ist die Grundvoraussetzung, und mit KI-Möglichkeiten Lösungswege definierst, dann glaube ich, brauchen wir nicht mehr so sehr über Kompetenzverschiebungen reden, die ohnehin selten passieren in Österreich.
Aber wir sind uns trotzdem einig, dass mit dem EU-Beitritt 1995 einfach eine Ebene dazugekommen ist. Das heißt, irgendeine Ebene hätten wir in Österreich rausnehmen müssen, um zumindest in der Effizienz, in der Kommunikation, in den Kosten ein bisschen wettbewerbsfähiger zu werden, oder?
Ich bin da wirklich nicht so ein Anhänger von dieser These, weil ich auch nicht glaube, dass die Verwaltung der Gemeinde oder die Länder an sich jetzt so viele Kosten produzieren. Was Kosten produziert, sind Doppelgleisigkeiten, Beförderungen etc. Aber deswegen gleich die Länder abzuschaffen, die seit 1000 Jahren historisch gewachsen sind, halte ich ein bisschen für geschichtsvergessen. Und das mit dem Eintritt in die Europäische Union zu argumentieren, da ist der Bund wesentlich mehr gefordert als die Länder, denn es geht in vielen Bereichen um die Mitgestaltung von Entscheidungen in Brüssel und das entsprechende Auftreten dort. Und das ist vor allem eine Aufgabe der Bundesregierung. Ich habe das ja selbst erlebt. Wir waren ja auch Ratsvorsitzende. Wir haben in der ersten Regierung den Ratsvorsitz innerhalb der Europäischen Union gehabt. Ich war Vorsitzender des Allgemeinen Rates. Juni, Juli 19, glaube ich. Und habe erlebt, was eigentlich die Herausforderungen in Brüssel sind. Ich glaube, dass es in Brüssel wesentlich mehr stärkere nationale Politiker braucht, die dort auftreten und bestimmen und anschaffen, weil sonst ist es eher eine sich verselbstständige Beamtenelite in Brüssel, die auch Politik macht. Ich habe das erlebt in den Ratsformationen, da sind mir Tagesordnungen vorgelegt worden und ich habe dann gefragt, naja, aber ich bin ja der Vorsitzende, ich lege doch die Tagesordnung fest. Das ist nicht üblich, das macht das Ratssekretariat. Und allein die Tagesordnung zu adaptieren, war fast schon ein Kampf gegen Windmühlen und gegen viele Widerstände. Und Widerstände heißt dann, dass die Beamten, die sich auf den Schlips getreten fühlen, dann den Journalisten in Brüssel erzählen, die kennen sich nicht aus, das sind Nationalisten. Und deswegen glaube ich, dass sich viele nationale Politiker auch nicht trauen, entsprechend in Brüssel aufzutreten, weil du sofort die mediale Keule von den sogenannten Experten bekommst, dass du nicht kooperativ wärst oder ein Anti-Europäer. Und das finde ich die eigentliche Herausforderung innerhalb der Europäischen Union, nicht die Bundesländer.
Aber trotzdem sind die Bundesländer doch Stichwort, ich mache mir meine eigene Universität im Burgenland, ich baue mir mein eigenes Krankenhaus, zahlen tut es mir anderer. Das ist ein bisschen so die mancher Landeshauptleute zumindest so der Zugang, oder?
Ja, natürlich. Also wird man keinen Landeshauptmann vorwerfen können, dass er sich für eine Universität in seinem Bundesland oder ein Krankenhaus in seinem Bundesland einsetzt. Zu glauben, dass man Krankenhäuser leichter zusperren kann, wenn man es von der Bundesebene her macht, ist auch eine Illusion.
Nein, das ist mir schon klar. Aber wenn ich sage, ich bin total d'accord, dass der Herr Doskozil eine Universität haben will, aber dann soll er auch dafür sorgen, dass sie finanziert ist, oder?
Ja, ist ja auch eine Frage des Bundes, ob man dem nachgibt oder nicht. Also natürlich, es gibt Herausforderungen. Jede Institution, jede Einheit, die es gibt, rechtfertigt sich selbst. Insofern hast du natürlich recht. Und eines deiner Steckenpferde ist ja die Wirtschaftskammer. Das ist auch eine Institution. Es gibt viele weitere in Österreich.
Alle Kammern.
Alle Kammern, alle NGOs, alle Vereine. Die müssen natürlich, wenn du als Funktionär in solch einer Institution gewählt bist, dann musst du natürlich genau diesen Text reden, den sie sprechen. Sonst wären sie ja nicht dort und sonst würden sie ja ihre Selbstdefinition verlieren und sich selbst abschaffen. Und ich glaube, das führt auf einer Metaebene in einer liberalen Demokratie, die mittlerweile viele Jahrzehnte existiert und gut existiert, zu einem immer komplexer werdenden Institutionen, System und Gefüge, wo jeder natürlich ein Stück von der Mitbestimmung über Institutionen erreichen möchte, über Lobbying, über Interessensgemeinschaft etc. Und das führt, und da hast du völlig recht, zu einem hochkomplexen und immer bürokratischeren System, das dazu führt, dass der Staat im Kleinen übergriffig wirkt und im Großen machtlos. Versuch, ein Dorffest nach allen Regeln zu organisieren, eine kleine Holzbrücke über einen Bach zu bauen in einer Ortschaft. Du wirst an der Bürokratie gnadenlos scheitern. Du kriegst Parktickets etc. Andererseits haben wir in der Migrationskrise gesehen, Masse schlägt Rechtsstaat. Der Polizist ist an der Grenze gestanden und es sind tausende Illegale über die Grenze gegangen und er hat nichts dagegen machen können. Und ich glaube, diese Empfindung, dieses Paradox in der Wahrnehmung der Menschen des Staates, im Kleinen übergriffig wirken und im Großen machtlos, ist eine der größten Probleme und Herausforderungen für westliche Demokratien insgesamt.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Sollte man das nicht irgendwie viel mehr herausarbeiten, weil wir haben ja zusammen stärker gegründet in einer Initiative 2024 in Wahrheit gegen die Extrempositionen links und rechts. Was du beschreibst, ist in Wahrheit ja in vielerlei Hinsicht auch die Erzählung zum Beispiel der FPÖ dann zu sagen, die in Brüssel machen, was sie wollen, wir machen da nicht mehr mit, gleichzeitig die tatenlose Regierung. Wenn ich dir zuhöre und ich zweifle keine Sekunde daran, Stichwort Agenda kommt vom Sekretariat und nicht vom Vorsitzenden, dann würde es ja viel stärkeren Auftritt und Widerstand in Brüssel brauchen, um die Interessen Österreichs dort durchzusetzen. Da hat man bei bestimmten Ministern oder Regierungen den Eindruck gehabt, das funktioniert ganz gut. Also, keine Ahnung, mir fällt da ein Wolfgang Schüssel, mir fällt natürlich auch ein ihr mit oder du mit Sebastian Kurz und andere. Und dann gibt es halt offensichtlich, nicht nur in Österreich, sondern ganz generell Regierungen, die sich darum nicht so kümmern. Das heißt aber, am Ende des Tages sind wir, und das ist jetzt eine Frage, sind wir ausgeliefert den Kommunisten und den Rechtsradikalen einer AfD, die einfach dadurch ihre Argumente geliefert bekommen?
Das glaube ich überhaupt nicht. Du hast Wolfgang Schüssel und Sebastian Kurz genannt. Und die zeigen einen großen Unterschied. Die haben zwar auch sich in Brüssel für andere Entscheidungen eingesetzt, als der Mainstream das gemacht hätte, haben dadurch angeeckt, aber großer Unterschied zu den linken und rechten Parteien, die hatten dort Kontakte. die hatten dort Bekannte. Der Wolfgang Schüssel war Jahrzehnte in der Politik, hat die alle gekannt, hat die Verträge mitverhandelt. Der Sebastian Kurz und ich gemeinsam waren in der Jungen Europäischen Volkspartei unterwegs. Ich war Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei lange Zeit. Das heißt, wenn ich nach Brüssel gefahren bin, habe ich dort jeden vierten, fünften in den Institutionen zumindest vom Sehen gekannt, weil wir gemeinsam Jugendpolitik gemacht haben. Das heißt, da waren Kontakte da, da redet sich's anders. Und deswegen war es für uns leichter möglich, auch tatsächlich Änderungen herbeizuführen. Wenn du nur krakeelst, ohne dass du jemanden kennst und dann fährst hin und sagst, es ist eine Chance und wir machen das anders, dann wirst du nichts erreichen. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied zwischen dem, wie wir Politik verstanden haben, aus einer ÖVP kommend, eine Mitte-Rechts-Partei zu sein und Mitte-Rechts-Politik auch in Europa zu machen, und dem, was rechte Parteien am Rand, egal ob das die FPÖ, die AfD oder andere sind, die werden nach Brüssel fahren und werden einmal die Tür suchen, wo sie reingehen. Und da kannst du zwar eine starke Meinung haben, aber wenn du nicht die Fähigkeit und die Möglichkeit hast, über deine Kontakte Entscheidungen positiv zu beeinflussen und herbeizuführen, wie das halt in einer Demokratie so ist, dann wirst du auch nichts erreichen. Und deswegen bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass eigentlich die historisch gewachsenen Mitteparteien immer noch einen großen Vorteil hätten, wenn sie sich dieser Stärke bewusst wären und diese auch nutzen würden. Wenn man vor den Vorgaben aus Brüssel oder aus einer gewissen Harmonie sucht oder aus einer gewissen Neigung, dass man gerne medial gestreichelt wird, sich nicht gegen Vorgaben auftreten traut, na, dann ist man natürlich selber schuld und dann macht man das Geschäft der sogenannten Randparteien, wie du sie genannt hast.
Aber das ist dann eine self-fulfilling prophecy im Prinzip, nicht? Ja, weil ich meine, wenn wir das aktuell anschauen, wir brauchen uns nicht über die österreichische Tagespolitik unterhalten, die wir ja für uns grundsätzlich ausgenommen haben, möchte das auch kurz erwähnen, weil du gesagt hast, du möchtest nicht vom Spielfeldrand als Ex-Minister Kommentare abgeben. Und das finde ich per se gut und richtig und lobenswert. Aber es ist ja völlig egal. Schauen wir nach Deutschland. SPD in einem desaströsen Zustand, CDU, CSU in einem desaströsen Zustand, die AfD jede Woche oder jedes Monat bei jeder Wahl stärker werdend. Man diskutiert in einer Demokratie den Ausschluss oder das Verbot einer Partei. Das, was du sagst, bedeutet aber, am Ende des Tages würde eine CDU-CSU im Rahmen ihrer demokratischen Stärken de facto viel stärker mit Brüssel arbeiten und kommunizieren, könnten sie dementsprechend auch viel mehr und viel stärker der eigenen Bevölkerung vermitteln, was da passiert und was los ist. Und glaubst du, das würde eine AfD schwächen?
Also ich glaube in erster Linie, dass wenn du die deutsche Bundesregierung ansprichst und den Bundeskanzler Merz, dass der das in Brüssel auch macht, und zwar gar nicht so unerfolgreich, wenn ich an das Lieferkettengesetz und andere denke. Jetzt ist gerade ein Beschluss für eine neue europäische Migrationspolitik gefasst worden, die es möglich macht, sogenannte Auffangzentren außerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Übrigens eine Idee, die wir während der Flüchtlingskrise und danach in der Koalition mit der SPÖ vorgeschlagen haben, das sogenannte australische Modell, und geprügelt worden sind als Faschisten und Nazis und sonst irgendwas, ist jetzt Mainstream. Wir waren halt dem Ganzen ein paar Jahre voraus. Das heißt, auf europäischer Ebene, glaube ich, macht der Friedrich Merz das sehr, sehr gut. Sein Problem ist in der Innenpolitik. Und wenn ich nach Deutschland blicke, habe ich oft das Gefühl, die holen eine Debatte nach, die in Österreich in den 90er Jahren passiert ist mit Jörg Haider und der FPÖ. Im Sinne von, wenn man ausgrenzen, wenn man nicht mit dem reden und wenn man sagen, das sind alles böse Buben, dann werden sie nicht erfolgreich sein. Österreich hat gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Die AfD zeigt, dass das nicht der Fall ist. Also es ist offensichtlich eine falsche Strategie. Wie lange Deutschland braucht, um sich das einzugestehen und das zu ändern, weiß ich nicht. Es gibt auch in Österreich immer wieder einige, die glauben, dass das eine gangbare Strategie ist, die Wahlergebnisse, die nach einer Ausgrenzungspolitik am Tisch liegen, zeigen eigentlich, dass es nie funktioniert. Ich bin ein überzeugter ÖVPler, halte nichts von einer rechts-rechten Politik, aber zu sagen, mit denen nie, hat einen Effekt. Erstens wandern viele Wähler, die das, was die FPÖ sagt, aus irgendeinem Grund richtig finden, zur FPÖ, weil sie der Meinung sind, na, mit dir geht das offenbar nicht. Und der zweite Punkt ist, du lieferst dich ja als Mitte-Rechtspartei strategisch den linken Parteien aus. Und damit bekommst du eine Situation, so wie in Deutschland, teilweise auch in Österreich, wo du bei Wahlen eine Mehrheit rechts der Mitte hast und aber ständig eine Regierung links der Mitte. Und dass das nicht auf lange Sicht gut gehen kann, ist völlig klar.
Sieht man. Wir sind in Wahrheit im Jahr 2026, im Jahr 40, der Franitzky-Doktrin.
Weiß ich gar nicht,
ja. Ja, naja, 1986 hat er die Koalition mit Jörg Haider beendet. Wenn wir uns erinnern, Jörg Haider wurde im Herbst 86 gewählt, damals in Innsbruck in diesem Putsch gegen Steger. Steger ist dann, war ja in einer Koalition mit der SPÖ, Franitzky hat von Sinowatz übernommen gehabt und hat sofort die Koalition beendet wegen Jörg Haider. Das heißt, man hat das ja dann als die Franitzky-Doktrin, wie du weißt, hat man das ja immer hochgehalten. Die jährt sich dieses Jahr zum 40. Mal im Herbst. Ist mir irgendwann einmal auf einem Langstreckenflug eingefallen. Und in Wahrheit muss man sagen, ist gescheitert, nicht?
Krachend ja. Und kläglich. Ich frage mich immer noch, also wird schon damals einen innenpolitischen Grund gehabt haben, warum er es gemacht hat. Vielleicht aber auch um die eigene Geschichte der SPÖ-Regierungsbeteiligungshilfe für echte Nazis zu verwischen, weil Kreisky hat sich erdulden lassen von früheren Parteimitgliedern der NSDAP. Vielleicht war das auch der Versuch, möglichst eine klare Kante dagegen zu zeigen, um die Geschichte ungeschehen zu machen. Aber jedenfalls war es so, dass es der SPÖ seither aus meiner Sicht strategisch nicht gut getan hat.
Ja gut, fairerweise muss man sagen, also wenn wir kurz dabei noch bleiben, war Franitzky zumindest ja der Erste, der glaube ich 1995 auch anerkannt hat, die Mitschuld Österreichs am Holocaust und am Zweiten Weltkrieg. Das war ja davor auch eher keine klare Position und Franitzky hat diese Position, glaube ich, sehr klar eingenommen. Er hat auch bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundeskanzleramt 1997 an dieser Doktrin festgehalten.
Ich will aber da kurz sagen, weil du sagst, Franitzky war der Erste, der es gesagt hat. Der Erste, der was getan hat, war Wolfgang Schüssel.
Das ist richtig.
Den Nationalfonds für die Wiedergutmachung für Opfer des Nationalsozialismus war eine Maßnahme von Wolfgang Schüssel in einer schwarz-blauen Regierung. Eine Maßnahme, die international hoch anerkannt worden ist. Und das vergisst man immer, wenn man über diese Themen spricht. Aber du hast natürlich völlig recht, das war lange falscherweise ein etwas unterbelichtetes Thema in der österreichischen Innenpolitik.
Ja, gut, Schüssel hat das noch dazu gemacht in einer Zeit, als Österreich sanktioniert war, nicht? Und mit dem Weißen Rat.
Ja, Wahnsinn.
Das vergisst man ja. Ja, kann man sich alles nicht mehr vorstellen heute. Aber das waren die ersten Auswirkungen der ersten schwarz-blauen Regierung mit einer Vizekanzlerin, Susanne Ries-Hahn. Glaubst du, dass all die Dinge, über die wir jetzt geredet haben, am Ende des Tages ein Mangel auch an Kommunikationsfähigkeit sind und das in Zeiten, wo wir mit Social Media und Echtzeitnachrichten und Echokammern und sonstigen Dingen eigentlich genau die ja erreichen müssten, also Stichwort Friedrich Merz, dass der seine Botschaften, nämlich die positiven Nachrichten, die er offensichtlich bewirkt in Brüssel oder auf internationalem Parkett, in seiner eigenen Zielgruppe nicht unterbringt, sodass er dort steht, wo er steht, massiv angefeindet?
Ich würde es nicht so sehr auf Social Media oder andere Phänomene unserer Zeit schieben, sondern eher, dass sich wirklich was verschoben hat in westlichen Demokratien. Aus meiner Sicht ist der Befund eigentlich relativ klar. Er beginnt aber mit der grundlegenden Frage, was Demokratie und Menschenrechte eigentlich ist. Ist das was, was man erfunden hat oder was man entdeckt hat? Das ist ein wesentlicher Unterschied, denn entdecken heißt, das ist da wie ein Naturgesetz und man muss nur draufkommen und irgendwann wird jeder draufkommen und dann haben wir ja alle Demokratie und Menschenrechte. Oder ist es ein kulturelles Konstrukt, das heißt etwas, das genuin auf Basis unserer kulturellen Geschichte entstanden ist. Und was es dann heißt, ist, dass wir das auch verteidigen und bewusst hochheben und bewusst adaptieren müssen auf neue Zeiten. Das alles lebt von einem Gemeinschaftsgefühl innerhalb eines Staates, innerhalb eines Nationalstaates, weil es gibt eigentlich Demokratie nicht außerhalb von Nationalstaaten. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser Grundkontext an Werten, eine gewisse kulturelle Homogenität, die geht verloren und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die rechten Parteien oder Parteien am Rand so gewinnen. In drei Fällen geht die verloren. Erstens durch den starken Zuzug aus kulturfremden Regionen, aus ungeregelten starken Zuzug. Es ist völlig klar, dass ungezügelte Migration und starke ethnische Diversität diesen gemeinschaftlichen Kern erodieren lässt. Es gibt viele Studien, auch aus den USA, die sagen, dass das Sozialkapital, das Vertrauen einer Gesellschaft in sich selbst dadurch verloren geht. Der zweite Bereich ist, dass ich vorher schon angesprochen habe, diese Paradoxie, den Staat im Kleinen als übergriffig und im Großen als unfähig zu empfinden, durch zu viele Regeln und Bürokratie. Und der dritte Aspekt, der diesen gemeinsamen Wertekompass erodieren lässt, ist das, was man gemeinhin als Postmoderne bezeichnet. Also eine Strömung, die aus der intellektuellen 68er-Bewegung gekommen ist, die großen Erzählungen wie Familie, Leistung, Staat, Kultur, auch Vernunft an sich, als Narrative der Mächtigen dekonstruiert hat und gesagt hat, das sind eigentlich nur Machtinstrumente, sowas gibt's eigentlich gar nicht. Und der Normalo denkt sich, was heißt, das gibt's nicht, das ist ja meine Lebensrealität. Und wenn wir jetzt in einer Situation leben, wo diese drei Phänomene gleichzeitig Platz greifen und aber gleichzeitig Politiker noch in einer Denkwelt leben, wo diese Dinge kein so ein Problem sind, dann bekommen wir diese Divergenz, die wir heute in vielen westlichen Demokratien spüren.
Aber das heißt, es bräuchte in diesen westlichen Demokratien Menschen, die einfach sagen, ja, wir stehen zur Familie, ja, wir stehen zu unserer Kultur, zu unserer Religion. Beispiel Spanien hat ja die Immigration sämtlicher oder von vielen Südamerikanern gut funktioniert, weil sie dieselbe Sprache sprechen, weil sie dieselbe Religion leben und auch praktizieren. Das sind ja an und für sich funktionierende Beispiele, aber das heißt, es fehlt uns an dem Führungspersonal, das einfach aufsteht und sagt, wir sind total liberal und wir lassen bestimmte Dinge zu, aber auf Basis unserer Werte, auf unserer Gesetzmäßigkeiten, auf Basis unserer Regeln.
Hundertprozentig. Es gibt diesen Streit zwischen Kollektivisten, Liberalisten und den Konservativen. Die Liberalisten sagen, nur der Einzelne zählt. Es gibt kein Gemeinsames, sondern nur das, was der Einzelne für richtig empfindet, ist relevant. Es gibt die Kollektivisten, die sagen, nur die Gemeinschaft zählt. Und dann gibt es den Mitteweg, das sind die Konservativen, kommen aus der katholischen Soziallehre, wo die Person einerseits eine Individual-, aber andererseits auch eine Sozialnatur hat. Das heißt, dass der Mensch nur zum Menschen werden kann in Gemeinschaft und die Gemeinschaft genauso relevant ist wie der Einzelne selbst, denn ohne Gemeinschaft kann er sich nicht entwickeln. Wenn du in einem Rechtssystem, das immer sagt, Gleich ist gleich und Ungleich ist ungleich behandeln, den Maßstab des Individualismus anlegst, dann ist es zum Beispiel so, dass das Kreuz in der Klasse nicht mehr existieren wird. Warum? Weil das Individuum sagt, das ist nicht meine Religion, ich komme mir dadurch eingeschränkt vor in meinem Glauben. Das Individuum wird als das Gleiche angesehen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht gleich, denn hier muss die Kultur als ungleich empfunden werden und angesetzt werden. Das heißt, es ist nicht gleich, ob du die Religion des Islam oder des Christentums kulturell inhärent hast. Das heißt, das Kreuz an der Wand ist etwas anderes als der Halbmond und deswegen hat es sehr wohl eine Existenzberechtigung. Und wenn man das durchdekliniert in vielen verschiedenen Bereichen, steuerliche Begünstigung der Familie, Förderung der Familie, Integration nicht als Kür, sondern als Pflicht zu sehen, die Debatte auch um Wehrpflicht ist überhaupt nur denkbar, wenn du eine Kultur hast, wo es um mehr geht als das eigene Interesse. Niemand würde für Verfassungsprozedura sein Leben aufs Spiel setzen. Da braucht es mehr, wofür man bereit ist, auch die Waffen in die Hand zu nehmen und das Land zu verteidigen. Diese Gemeinsamkeit ist etwas, was wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden muss. Und ich glaube, damit könnte man auch eine andere Art von Mitte-Rechts-Politik machen.
Aber glaubst du, ist das überhaupt noch reversibel?
Hundertprozentig.
In ganz Europa?
Ich glaube, dass es absolut möglich ist, ja.
Meloni zeigt es vor.
Die Leute wollen sie auch. Es wird die Wahlergebnisse werden in die Richtung gehen. Ich finde es ja schade, dass rechte Parteien die scheinbare Antwort auf die Bedürfnisse vieler Menschen sind. Ich glaube, das könnten die Mitteparteien genauso.
Ja, aber es funktioniert deswegen nicht, weil, so wie du es vorher schon gesagt hast, würde die ÖVP jetzt heute proklamieren, wir stehen für katholische Religion oder für unsere Werte, Religion, Kultur, würde man wahrscheinlich sofort sie wiederum in Richtung rechtsradikal
pulsieren, also oder? Erstens einmal ist es natürlich schon eine Frage der Art der Kommunikation. Ja. Aber zweitens, gewinnen tust du eine Wahl in der Wahlzelle und nicht in der veröffentlichten Meinung. Das war zum Beispiel etwas, was wir damals auch sehr klar als Grundstrategie erkannt haben. Es geht nicht darum, von den Spitzenjournalisten im Land geliebt zu werden. Es geht darum, dass die Menschen dir zutrauen, dass du die Republik zum Besseren veränderst. In der Wahlzelle gewinnst du die Wahl und nicht auf der Titelseite.
Aber das ist schon klar, aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt zumindest die Umfragewerte sehen in verschiedenen europäischen Ländern, dann werden sie geführt von entweder siehe Graz, einer Kommunistin, die wiederum zur Bürgermeisterin gewählt wird, oder von sehr rechten Politikern, Alice Weidel in Deutschland, Kickl in Österreich, Holland das Beispiel, Frankreich das Beispiel. Also das ist ja, dem Grunde nach, ist die verkürzte Botschaft der Grund dafür, oder warum setzen sich Menschen der Mitte nicht viel mehr damit auseinander und sagen, die können es auch nicht besser, weil so wie du sagst, wenn dann jemand wie die Frau Weidel nach Brüssel fährt, wird sie dort ihre blauen Wunder erleben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber es gibt auch Gegenbeispiele dafür. Wenn ich an Dänemark denke, dort regiert eine Sozialdemokratin, die eine klarere Asyl- und Integrationspolitik macht als viele Mitte-Rechtsparteien in Europa und hat entsprechende Erfolge damit. Also es ist kein Gesetz, kein Naturgesetz, dass rechte Parteien in Europa jetzt überall gewinnen werden. Man muss sich nur dafür entscheiden, zu den eigenen Wurzeln zu stehen und das machen, was konservative Parteien eigentlich immer sich selbst auf die Fahne geschrieben haben, nämlich konservative Politik.
Gernot Blümel spricht darüber, was er getan hat. Zwischen dem Anspruch, den Staat zu modernisieren, und dem, was dann passiert ist, liegt eine Geschichte, die viele Fragen aufwirft über Verantwortung, über Macht, über den Unterschied zwischen Idee und Umsetzung. Gernot Blümel hat sich dieser Diskussion bei Streitwert gestellt, nicht widerspruchsfrei, aber offen. Wir haben letztes Mal einen Gast gehabt, der gesagt hat, es wird viel zu wenig gestritten, deswegen ist es wert zu streiten. Gestritten haben wir nicht wirklich, aber ich glaube, wir haben gut und offen diskutiert. Genau solche Gespräche brauchen wir, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören. Danke, Gernot, für deine Zeit und dein Kommen.
Danke für die Einladung.